Hallo, mein Name ist Alexander Büge und ich bin Redakteur bei Creative Dumont Rheinland. Für den Online-Auftritt der Rosenmontagszeitung spreche ich heute mit zwei ganz besonderen Menschen. Beide sind Mitglied des fünfköpfigen Kommando Kritzelköpp, das die Ideen für die Persiflagewagen des Kölner Rosenmontagszugs entwickelt. Der eine von Ihnen ist Arzt und Chiropraktiker. Herzlich willkommen, Martin Weiß.
Ja, hallo, vielen Dank.
Außerdem dabei ist Thomas Reis, erstmals Kabarettist tätig. Hallo, Thomas.
Ja, hallöchen.
Ihr seid für die Entwicklung der Wagen zuständig. Als Arzt und Kabarettist, wie kommt man denn eigentlich zu so einer besonderen Vereinigung und zu so einer besonderen Aufgabe?
Ja, das fing an in meinen Studententagen. Also ich habe mein Leben lang schon immer gezeichnet. Und 1998 war ein Aufruf im Kölner Stadtanzeiger vom Festkomitee geschaltet. Man sollte doch mal Ideen für den Zug 999, ja, das Wagenzeiten einreichen. Da habe ich mal 4 Zeichnungen hingeschickt, dann wurden 3 direkt genommen und als Persiflagewagen umgesetzt. Ja, und seitdem bin ich quasi dabei. Das ist jetzt schon, wie sagen Sie mal, 23 Jahre. Ne? Und ja, seitdem mache ich regelmäßig Entwürfe, Gestaltungen von Persiflagewagen und bin seit der Zeit von Christoph Kuckenkorn als Zugleiter jetzt auch in diesem Team Kritzelköpp dabei.
Mein Zeitstrahl ist deutlich kürzer. Ich bin seit letztem Jahr mit dabei. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, ist die Jungfrau zum Kind, das ist ja noch ein relativ leichtes Unterfangen, verglichen damit, da aufgenommen zu werden. Als Emmy, bin zwar schon lange in Köln, aber das ist doch eine wundersame Karriere, dann als gebürtiger Nichtkölscher in so ein Gremium aufgenommen zu werden. Und bei mir hat mich einfach der Holger, der mich als Kabarettist ein paar Mal erlebt hat, bei Benefizveranstaltungen für die lachende Hetze, angesprochen und gefragt, ob ich da nicht einfach mal mit dazustoßen möchte. Und auf meine Frage, was ich denn da bewirken könnte als motorisch oder zeichnerisch fragmentarisch begabtes Individuum, wurde mir entgegengehalten, ich sollte einfach das machen, was ich am besten kann, nämlich pointiert labern. Und wie pointiert ich labern kann, merkst du daran, dass ich jetzt schon wieder viel zu lange geredet habe und dabei eigentlich nicht besonders viel gesagt habe.
Heißt aber auch, man kann sich jetzt nicht dafür bewerben.
Man kann das bestimmt machen, aber ich glaube, das ist nicht von Erfolg gekrönt. Oder? Was meinst du, Martin?
Ja, also das ist jetzt eine ziemlich homogene Masse, die sich da in den letzten Jahren so etabliert hat. Das ist schon eine verschworene Gesellschaft, wobei wir jetzt keine Geheimloge sind oder sowas. Also ich glaube, wenn Leute Ideen haben oder kreative Köpfe dieser Welt noch rumlauern, die da meinen, sie können sich positiv einbringen, ich würde im Zweifelsfall immer versuchen, so habe ich es schließlich auch gemacht. Ich habe was eingesandt, aufgrund meiner Einsendungen wurde ich halt dann in diese Gruppierung letztendlich aufgenommen. Also ich weiß nicht, was entsteht, aber momentan sind wir halt, wie gesagt, sehr eingeschworen und sehr funktional. Also das ist schon eine sehr probate Truppe, die sich halt zusammengefunden hat.
Ja, ich glaube, wir wollen auch kein Closed Shop sein oder sowas. Wir sind da halt die, die wir sind und irgendwie als Institution gibt es das ganze Jahr und noch nicht so lange und da findet jetzt kein Ausscheidungsgremium statt, zumal das eine Arbeit ist, die man wirklich aus Leidenschaft tut und wenn man sich für irgendwas bewirbt, hat man ja doch meistens im Hinterkopf, damit wirklich Geld zu verdienen und das steht bei uns jetzt nicht eben im Vordergrund bei dieser Tätigkeit mit den Kritikern.
Wenn man jetzt sich den Namen anhört, Kritzelköpp, dann würde man vermuten, es sind nur Zeichner, aber das ist nicht der Fall.
Die Zeichner zeichnen und müssen alles andere auch machen. Und die Nichtzeichner müssen nicht zeichnen, sind nur für die anderen Sachen mit zuständig. Also,
ich würde sagen, ihr Nichtzeichner zeichnet mit dem Kopf und wir müssen es halt nur auf Papier bringen.
Ja, also entscheidend ist natürlich schon die Arbeit der Zeichner. Ohne vernünftige Zeichner kannst du auch keine Pointe vernünftig umsetzen und dann haben die Wagenbauer keine wirklich materielle Vorlage. Es ist so oft schon schwierig, denen das plausibel zu machen, wie das am besten rüberkommen soll, wo das natürlich auch tolle Künstler sind, die da arbeiten. Aber das Wesentliche geht natürlich schon von den Zeichnern aus.
Naja, aber so würde ich es nicht sagen, ohne die Idee macht der Zeichner erstmal auch nichts.
Jetzt tu doch nicht so, als hättest du keine Idee.
Nein, nein, da wollte ich jetzt gerade darauf hinleiten.
Ja.
Nämlich, dass wir das quasi schon alle im Verbund machen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, wer zeichnen kann, der zeichnet. Wer es eben nicht so kann, der zeichnet im Kopf. Die Ideen kommen aus allen raus. Ne? Und dann müssen wir halt gucken, wie kriegen wir die Idee in einen zweidimensionalen Kontext aus Papier und aus diesem Papier nachher wieder einen dreidimensionalen Kontext, der nachher gezogen wird.
Ja, schön hätte ich es nicht sagen können.
Wie genau passiert denn diese Ideenfindung? Also hat jeder eine Idee und bringt die dann mit und ihr besprecht die zusammen, oder ist das ein Entwicklungsprozess, der einfach passiert in einer Runde, wenn man sich zusammen trifft, oder wie läuft das genau ab?
Das sind schamanistische Beschwörungsrituale. Wir tanzen um den Tisch und rufen merkwürdige Wörter aus dem Fenster, die ich hier nicht näher ausformulieren möchte. Und
warum
dann
denn nicht?
Warten wir darauf, dass eine Eingebung von außen hereinkommt oder eine Briefe hereingeschossen kommt und uns direkt vom RJ persönlich die Pointe in die Hand diktiert.
Genau. Genau. Und in allen anderen Fällen ist es halt so, dass eigentlich das Leben einem Ideen schenkt. Also wir sammeln ja schon das ganze Jahr über Ideen. Nach dem Zug ist quasi schon das Motto für die nächste Session raus, und mit diesem Hintergrund gehen wir quasi durchs Jahr und sammeln Ideen. Also von daher, die Ideen entstehen schon im Laufe des Jahres, und bei den ersten Treffen kommen diese Ideen da schon mal auf den Tisch. Und dann wird halt geguckt, weiß es von diesen Themen, ist überhaupt noch relevant, wenn der Zug gehen wird. Und dann finden sich bei den weiteren Treffen immer wieder neue Ideen, die auch aus dem Kreis stehen, natürlich verfolgt werden.
Ja, also dem Themen gibt natürlich der Lauf der Geschichte letzten Endes vor. Also wenn Bundestagswahlen sind, dann sind eben Bundestagswahlen, die kann man dann nicht auf ein anderes Jahr verschieben. Das heißt, natürlich muss man dann irgendwann zu dem Thema was machen, oder wenn Trump das Kapitol stürmt, dann passiert das auch jetzt, und dann muss halt irgendwie was anderes, was jetzt nicht so am Zeitgeschehen aktuell ist, ausfliegen und wird dann durch so ein Thema ersetzt. Also viele Dinge sind auch einfach durch Sinn und Zweck der Persiflagen im großen Untersuchungen schon vorgegeben. Völlig unabhängig davon, welches Motto darüber gestülpt wird, was immer so eine Art formale Klammer ist, aber inhaltlich jetzt nicht wirklich die ausschlaggebende Relevanz hat.
Nun ist es ja so, dass nicht jede Idee quasi, die gut auf dem Papier sieht, auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Warum ist das nicht so, und was spielt dann im Entwicklungsprozess tatsächlich eine große Rolle?
Also das hängt an verschiedenen Faktoren. Zum einen ist es das Selbstverständnis, dass wir in sich des Roten Montagszugs pflegen. Also wir sehen uns mit dem Roten Montagszug als Familienfest und nicht als mobiles Satiremagazin. Also wir wollen, dass auch Familien mit kleinen Kindern so sorglos sich den Zug angucken können, ohne die Kinder, Menschen mit sexualisierter Gewalt oder andersartigen, blutigen Gewaltfantasien konfrontiert zu müssen. Dann auf der anderen Seite hängt es auch mit der Bauweise unserer Wagen zusammen. Wenn man sich unsere Wagen mal anguckt, dann hängen bei den meisten Persiflagewagen hinten Kanzler dran. Auf diesen Kanzler stehen Menschen drauf, von den Gesellschaften, die dem Festkomitee diese Wagen zur Nutzung abgekauft haben. Und für diese Menschen übernehmen wir eine Verantwortung. Also wir müssen aufpassen mit unserer Motivwahl, dass wir nicht Motive bedienen, die ein Missfallen quasi gegenüber dieses Motivs dann ausdrücken und dann dieser Missfallen sich dann gegen Menschen richtet. Also da haben wir schon ein bisschen Sorgfaltspflicht, und auf die müssen wir ein bisschen aufpassen.
Ich bin dann dafür da, diese Sorgfaltspflicht ein bisschen außer Acht zu lassen. Und,
genau, der positive Charakter.
Weil, es gibt bei uns Menschen wie Martin, die so Menschen, große Menschenfreunde sind, dass sie schon sehr harmoniebedürftig sind, und ob das passt manchmal nicht ganz zu den grausamen Motiven, die er da zeichnet, aber die dunkle und die helle Seite, die ausgleichenden und die etwas zuspitzenden Momente in der Truppe, und dann versuchen wir da was zu finden. Und natürlich diese Idee vom Familienfest, das ist auch so unsere persönliche kleine Fehde mit Herrn Tilly aus Düsseldorf, der da letzten Endes ja vor vielen Dingen nicht zurückschreckt, und politische Motive, die sicherlich auch richtig gemeint sind und in der Aggression auf jeder Bühne auch ihre Rechtfertigung haben, auch im Zug visualisiert, und dann, ja, Grenzüberschreitung finde ich im Prinzip gut, aber da wird halt eine Grenze an der Stelle überschritten, wo sie nicht überschritten werden sollte, weil genau das, was der Martin gesagt hat, es geht darum, dass das ein Fest ist, ein Volksfest, die größte Show der Welt ist ja der Rosenmontagszug in Köln, und eben für die ganze Familie, und da muss man schon mit seinen Satiren, ohne jetzt wirklich konkret politisch inhaltlich schwabernd, wabrig und wabbelig zu werden, gewisse visuelle Überreizungen vermeiden. Also gerade im Bereich der Sexualität oder des Mordes oder wie auch immer. Ja, und natürlich geht gar nicht irgendeine Diskreditierung von Minderheiten auf eine nicht selbstironische Art und Weise. Also so ein Täterhumor, das kommt bei uns nicht in die Tüte. Und wenn uns aus Versehen mal sowas passiert, dann gibt es immer genug Stimmen, die sagen, das könnte man nicht machen.
Das bin allein.
Sieht dann auch sieht dann auch jeder eigentlich sofort ein.
Der Holger Volker Kirsch, der Zugleiter, hat letzte Session mal in einem Interview was Schönes gesagt. Er hat gesagt, die schönsten Wagen laufen gar nicht. Und das sind dann so Ideen, die wir dann in unseren Prozessen haben, wo wir uns wegschmeißen, weil wir es richtig lustig finden, aber aufgrund dieser eben genannten Regelung fällt das dann der Zensur zum Opfer. Also, wie gesagt, wir haben schon sehr, sehr schöne Ideen, die aber in diesem Rahmen nicht tragen.
Kannst du ja, mal ein Beispiel nennen?
Geiles Wagen, wie zum Beispiel die Kirche berühren oder sowas. Ne? Da haben einige von uns schon eine relativ klarere Haltung zu, als sie gewissermaßen dem Zug zu entnehmen ist, der Botschaft des Zuges. Aber das sind dann diese kleinen Rahmungsverluste, die man auch wirklich gerne in Kauf nimmt, wenn man an so einem Projekt für alle mit beteiligt ist. Da muss man halt auch von seiner politischen Agenda in der Radikalität ein paar Abstriche machen. Und das schadet auch überhaupt nichts. Und was noch wichtig ist, vielleicht in diesem Interview zu erwähnen, natürlich würden wir auch gerne Wagen machen, wo 16, 17, 20, 30 verschiedene Figuren drauf sind, die alle Parodien bestimmter Figuren des Zeitgeschehens sind, aber da stoßen natürlich die Wagenbauer an ihre Grenzen. Und deswegen müssen die Motive relativ klar strukturiert sein.
Gibt es denn jemanden, der das Ganze final absegnet oder entscheidet ihr das als Team oder wie läuft dann tatsächlich der Prozess ab und wie wird dann gesagt, dafür entscheiden wir uns jetzt?
Ja, also wir haben ja unseren Zuchtführer und der Führer entscheidet am Ende alleine.
Genau, der Holger Kirsch ist letztendlich derjenige, der natürlich auch seinen Kopf hinhalten muss. Obwohl wir dann viele Entscheidungen im Vorfeld schon im Kreise der Christenköpfe getroffen haben, ist er derjenige mit dem letzten Wort. Ne? Und wie gesagt, er steht in der Verantwortung und das versuchen wir ihm aber auch leicht zu machen.
Wie geht es dann weiter, wenn die Ideen final feststehen?
Ja, also entweder liegen diese Skizzen zur Idee bereits vor oder werden bei den Treffen immer schnell angeskribbelt. Dann wird das diskutiert und entweder findet schon eine direkte Umsetzung, also mit dem Arbeitsauftrag dann reinzeichnen, was anzufertigen oder für einen weitergehenden Entwurf. Oder wir sagen, das legen wir erstmal zurück und gucken erstmal, wie die Dinge sich entwickeln.
Wie lange brauchst du für so eine Skizze?
Also eine Skizze ist zum Teil sehr schnell erstellt. Das sind manchmal nur wenige Striche, mit denen dann die anderen so die Idee davon bekommen, wo die Reise hingeht. Wenn die gefallen findet, setzt man sich da auch hin und zeichnet die mal ein bisschen ausführlicher. Kann das Detailreichtum schon mal länger oder kürzer dauern? Aber bei den Entwürfen hält man sich noch so ein bisschen beim Arbeitsaufwand zurück, denn der Prozess findet häufig immer noch, im Prozess finden so Veränderungen noch statt. Wie eben gesagt, aus politischem Geschehen, da kann sich noch immer viel verändern.
Was meinst du mit geht relativ schnell? Also was ist, kann man sich da vorstellen? So eine einfache Skizze, wie viele Minuten brauchst du da in etwa?
Also es hängt natürlich auch auf, wie viele Figuren dargestellt werden müssen. Wenn wir da bei einem Treffen Ideen haben, dann skribbeln wir das mal so schnell runter. Das ist dann im Minutenbereich oder vielleicht sogar noch kürzer. Ja. Wenn es dann darum geht, diesen Entwurf dann wirklich ein bisschen feiner auszuzeichnen, dann ist man so im Stundenbereich. Und wenn man dann das als Reinzeichnung formuliert, dann ist man in mehrere Stundenbereiche.
Ja, okay. Das heißt, mehrere Stunden für die Zeichnung. Wie viel Zeit vergeht von der ersten Skizze bis zur Fertigstellung des Wagens tatsächlich?
Ja, also die Bauphase der Wagen, die fängt bei den Wagenbauern im November ungefähr an. Da werde ich schon mal ganz nervös, wenn sie noch keine Reinzeichnung von uns haben, weil ihnen natürlich dann die Zeit fehlt, immer zu bauen. Also wir versuchen immer zu dem Zeitpunkt schon die ersten Reinzeichnungen fertig zu haben. Die werden dann an den Wagenbauer der Wagenbauer alle weitergeleitet und die fangen dann an, das in den dreidimensionalen Raum zu übersetzen. Also da fängt natürlich die Bauphase oder die findet eine Limitation, je nachdem wie detailreich das auch wieder ist. Wenn Sie zum Beispiel einen Wagen haben mit vielen Karikaturen berühmter Persönlichkeiten, da haben Sie natürlich viel mehr Aufwand, weil Sie eine Ähnlichkeit erstellen müssen, als wenn Sie jetzt einen Wagen bauen, wo es jetzt nicht auf Ähnlichkeit ankommt oder wo Sie möglicherweise auch eine sehr einfache Gestaltung des Wagens haben mit sehr wenig Details. Das geht dann schon schneller.
Aber ich glaube, was den Alex noch mehr interessiert, ist, wie lange das alles insgesamt so dauert. Also eigentlich ist er immer vor dem Zug, ja. nach dem Zug. Also ja. Geht ja, wann treffen wir uns immer das erste Mal?
Spätsommer.
Und dann geht es vom Spätsommer bis halt zum Rosenmontag. Läuft das ja nicht durch und das ist im Grunde die Phase, in der das alles entsteht. Und das ist auch nie alles chronologisch ineinander. Also während schon einige Wagen gebaut sind, sind wir bei den anderen noch am Umfummeln. Also das ist nicht so in Arbeitsschritte einzuteilen, die genau hintereinander folgen. Ne?
Ja, ja. Da müssen wir uns auch den Gegebenheiten, wie gesagt, anpassen.
Verschränkung.
Richtig.
Wenn ihr euch dann das Endprodukt anschaut, den Wagen, wie er letztlich dann fährt, wie viel Prozent davon, von der ersten Idee finden sich, oder von der ersten Skizze finden sich tatsächlich dann darin wieder?
Ja, also die
anbaue, setzen das schon hervorragend um und die Ähnlichkeit mit dem, was wir da entworfen haben, das ist schon sehr treffend. Natürlich gibt es dann auch wieder wie gesagt, Situationen, wo sich halt Dinge so schnell verändern, dass wir im Grunde dazu nicht mehr eine Zeichnung gestalten, sodass sich der Wagen quasi verändert. Ich erinnere mich damals an zum Beispiel Theodor zu Gutenberg, der sich zunächst als Minister von der Wehrpflicht verabschiedet hat und danach von seinem Doktortitel. Und hier habe ich den Wagen erstmal dreimal neu gezeichnet. Den letzten Entwurf, den habe ich noch nicht mal mehr richtig durchgezeichnet, sondern wir haben einfach gebaut. Das heißt, da hatte der Wagen nachher nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Zeichnen zu tun. Oder als der Bundespräsident Wulff zurückgetreten ist, das hat er netterweise am Tag vom Richtfest gemacht. Da war der Wagen schon gebaut und er musste in der Nachtnebelaktion nochmal umgebaut werden, damit er aktuell am Montag noch war. Das heißt, der sah natürlich nicht mehr so aus wie beim Original. Aber ansonsten sind die schon sehr, sehr nah an den Originalen.
Bei mir, ich muss mich sowieso von meiner künstlerischen Eitelkeit, was Texte angeht, vollkommen verabschieden, gerade jetzt bei dem Zug. Also natürlich bin ich ein Sklave des Textes und bin da, was die Semantik angeht, immer eigentlich relativ genau. Das kann ich dann nicht meistens nicht so durchsetzen, wie ich mir das wirklich genau vorstelle, was möglicherweise auch ganz gut ist. Bei den Zeichnungen, für mich als Nicht-Urheber dieser Zeichnung, stellt sich das genauso dar. Also das ist eigentlich eine fantastische Umsetzung und zweidimensional, ein dreidimensionales Objekt von der Zeichnung und der Skulptur. Und das sind eben zwei künstlerische Prozesse. Und ich finde es immer wieder faszinierend, was die Wagenbauer da hinkriegen. Da gibt es natürlich einige, die sind, wie das eben immer so ist, ganz weit vorne. Ne? Also wenn ich an den letzten Wagen von Martin denke, wo Trump als Horrorclown dargestellt ist, das war einfach geradezu ein künstlerisches Hochfest, diesen Wagen zu sehen. Und auch, dass der sogar als Wagen noch besser rüberkam durch diese gewaltige Imposanz, also als Zeichnung. Ja? Also das passiert dann schon auch, dass es eher die 100% übertrifft, wenn man das Feeling hat für die Proportion, dass das dann in der Größe wirklich wirkt. Ja, manchmal ist es andersrum. Ja? Da wirkt das dann fast ein bisschen gefrickelt als Wagen, weil es als Zeichnung wunderschön wirkt. Und für mich ist es aber eher so ein 100%-Bereich. Und wenn dann natürlich sowas wie Düsseldorf mit einem S geschrieben wird, dann sind das so kleine Abstriche, mit denen man halt leben muss. Und das finde ich aber auch ganz sympathisch.
Das ist nämlich letztes Mal. Wir sind in Köln halt fehlbar.
Ja, unbedingt.
Ja. Wenn wir von diesem Trump-Wagen sprechen, ist das vielleicht auch der schönste, den ihr bisher überhaupt entworfen habt?
Ach, der schönste Wagen ist für mich immer der vom nächsten. Ich würde mich ja gar nicht festlegen. Also wenn man fragt, welcher Wagen ist der schönste, dann ist sogar, es würde mich fragen, welches Kind ist das liebste. Das kann ich nicht sagen. Ne? Also da haben viele Wagen ganz besondere Seiten. Nein, aber ich freue mich.
Ein Urheber von seiner Kunst auch nie sagen müssen. Also diese Zwangssituationen zu geraten, das Bild mit den Kindern, das ist vollkommen richtig. Ich als Außenstehender könnte das eher beurteilen, kann es aber auch nicht, weil erstens sind die Zeichner sehr unterschiedlich und die Wagen sind einem alle ans Herz gewachsen und sind großartig. Man muss natürlich sagen, was Trump-Wagen angeht, ich habe Freunde, die sind in New York und haben das in der New York Times gelesen und mir dann irgendwelche Links dazu geschickt und ich habe einen Bekannten, der in Moskau wohnt und dort als Journalist arbeitet, der hat mir das Gleiche geschickt. Also dieser Wagen ist halt doch schon irgendwie ziemlich rund um die Welt gegangen als Bild und das Feedback war halt gewaltig. Ne? Klar, ja. Das Ikonografische ist halt einfach sehr stark gewesen, sehr pointiert. Das spricht natürlich dafür, dass dieser Wagen eine cartoonistische Aufgabe übererfüllt hat, sagen wir mal so.
Ach, das hast du schön gesagt.
Danke.
Nun ist es ja so, dass beim Rosenmontagszug den Wagen natürlich viele Leute sehen. Ihr habt jetzt gerade schon erwähnt, es ist so, dass teilweise sogar natürlich die Medien das Ganze aufgreifen und das teilweise durch die ganze Welt geht. Nun wird es in diesem Jahr natürlich alles anders sein. Der Rosenmontagszug wurde abgesagt. Dennoch hattet ihr viel zu tun in letzter Zeit. Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, was es zu tun gab.
Ja, wir haben uns überlegt, dass in dieser schwierigen Zeit auch ein Zeichen gesetzt werden muss, um dass uns die Freude nicht am Leben abhanden gekommen ist, dass es Hoffnung auf bessere Zeiten gibt. Dann haben wir uns überlegt, wie man den Menschen dieser Stadt, denen durch den Ausfall des Karnevals wirklich was fehlt, ein bisschen Freude nach Hause bringen kann. Das ist die Idee gekommen, so einen Corona-gerechten Talk zu produzieren, der für alle Beteiligten gefahrlos gehen kann. Ja, da haben wir uns überlegt, wir können doch einen Zug in Form des Kölschen Hennessy-Theaters gestalten, sodass wir im Grunde jetzt einen kompletten Zug gestalten, inklusive der atmosphärischen Rahmenbedingungen, im Hennessy-Format. Also alles wie im richtigen Zug, halt nur kleiner.
Jetzt ist es soweit und das wird sehr schön, aber das überfordert uns natürlich in unserem quasi Ehrenamt schon, weil es dann auch erfordert, Skripte herzustellen, Dialoge zu schreiben, das Ganze aufzupeppen, optisch
aufzupeppen.
Musik zu machen, genau, deswegen, ja. Martin ist ja unsere Geheimwaffe, er ist ja auch ein großer Musiker und stellt der Soundteppich her, wo er jede Stimme einzeln aufnimmt, also das sind dann solche Dinge.
Ja, oder der Dirk, der noch die Kulissen mitmalt.
Genau, der Dirk, der die Kulissen malt und auch wunderschöne kleine Szenen da noch mit einbaut, von denen wir bis heute auch noch gar nicht richtig wissen, weil uns ja auch ein bisschen die Erfahrung fehlt mit Puppentheater-Realisierung. Ich habe meine Erfahrung mit Fernsehshows und Skripten und auch Drehbücher schreiben, aber das ist halt was vollkommen anderes, wie man so einen Zug irgendwie als Puppenspiel so umsetzt, dass es auch anderthalb Stunden trägt und schön ist und die Leute sich mit ihrem Fässchen dann vor den Fernseher setzen oder stellen und lecker Käsewürfel essen und Mettbrötchen und Kölsch trinken und sich unser Puppenzug angucken.
Ja. Also
toll sind die, die Wagen sind irre, also die Leute können sich wirklich darauf freuen.
Genau, absolut. Und das Spannende war ja wirklich, dass wir uns sonst auf eine gegebene atmosphärische, auf einen atmosphärischen Rahmen einlassen können und müssen da quasi was reinsetzen. Und jetzt müssen wir alles drumherum auch mitgedanklich durchziehen. Also ein vielfaches mehr an Arbeitsaufwand, was aber von Herzen kommt und was wirklich, wie Thomas schon sagt, in dem, was da anscheinend produziert wird, wirklich etwas ist, was Freude macht. Und das Schöne ist, wer jetzt in der Meinung ist, es ist falsch, jetzt in dieser Zeit einen Karneval zu feiern, der muss einfach den Fernseher am Ostermontag nicht anmachen. Also der kann auch der Situation entgehen. Die anderen dürfen sich freuen.
Ich bin mal gespannt. Also man hat seine Vorstellung und ob die sich die alle realisieren lassen. Inwieweit unsere hochfliegenden Ambitionen, was diesen zauberhaften, einzigartigen Zug angeht, sich realisieren lassen, das bleibt abzuwarten.
Also was man noch sagen muss, dass wir natürlich mit der Unterstützung der Puppenspieler des Hennessy-Theaters dann natürlich auch von deren Seite eine unglaubliche Unterstützung erfahren, die auch ihr eigenes Engagement reinbringen, Szenen auch geschrieben haben, die dann schön diesen Flair des Hennessy-Theaters dann auch mit reinbringen. Also ja, und der WDR tut das Übrige dabei, um das bildlich darzustellen. Also da werden ein paar Gimmicks auch noch mit reingebaut, die wirklich auch ans Herz gehen. Also da freuen wir uns richtig drauf.
Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass die vom Hennessy Theater, die Kollegen, dass die jetzt unser Kritzelkopf-Team da gewissermaßen bereichern und natürlich auch größer gemacht haben, was in Corona-Zeiten auch nicht einfacher ist, aber die halt auch mit unglaublichem Spaß und Engagement da rangehen. Vor allem die drei, die jetzt damit hauptsächlich im Boot sind. Tolle Typen, ne, die natürlich jetzt, was Fernsehen angeht, auch nicht so die Riesenerfahrung haben, die dann ihr Know-how einbringen, wie man Lebendigkeit herstellen kann. Ne? Und wir haben einen Riesenbritz gebaut, also das ist unfassbar. Das wird sicherlich für das Guinness Buch der Rekorde viele Einträge geben. Größte Puppenbühne aller Zeiten oder vielleicht auch die höchste Zuschauerquote aller Zeiten für Puppentheater, ne? Weil es ja nochmal der Zug ist.
Ja. Und wenn es nur eine Handvoll Leute erreicht, die dadurch Freude haben, ist es auch richtig. Letztendlich ist es egal, Hauptsache ein bisschen Freude kommt ins Leben.
Und Wagen sind natürlich auch zu sehen.
Ja, es werden insgesamt 30 Wagen gehen. Davon sind aber dann 16 Persiflagewagen. Aber die anderen, das sind halt diese klassischen Festwagen, weil wir haben im Zug alles dabei, was es im richtigen Zug auch gibt.
Also betrunkene Funken und Randalierer. Und
nein, haben wir nicht.
Aber keine mehr drin.
Ach, noch einen.
Wild Pinkler haben wir auch nicht mehr drin. Aber versuchen es schon an den
alles, was den Zug schön macht.
Genau, eine Wurfgrenze hat man nicht stolz, das ist ganz groß.
Die sind im Prinzip genauso wie sonst, nur deutlich kleiner.
Genau, das ist, wird, wenn ich mich rechne, sind der Maßstab 1:3. Ja, das ist quasi,
schon ziemlich groß.
Ist schon groß, ja. Aber man darf nicht vergessen, die Hennessy-Puppen sind auch größer, als man denkt. Und deswegen muss ja alles maßstabgerecht präsentiert werden und das harmoniert aber ganz hervorragend und es gibt eine ganz eigene Anmutung. Die ersten Eindrücke, die man schon sehen konnte, da ging das Herz schon auf.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Gibt es denn einen, auf den die Zuschauer vielleicht besonders genau gucken sollten, wo das ein oder andere Detail vielleicht schön ist, das man gar nicht beim ersten Blick so direkt sieht?
Ach, ich habe das mal so ausgedrückt, dieser diesjährige Zug, da sind so viele Details mit drin, das wird da im Grunde, jetzt soll man sagen, ein mobiles Wimmelbuch. Das heißt, da werden so viele kleine Details sein. Nee, lassen Sie einfach auf sich wirken, gucken Sie, es gibt nichts, wo man da speziell, also es ist kein Suchbild, ne? Lassen Sie auf sich wirken, nehmen Sie die Details wahr, gucken Sie sich den Stream nochmal mehrfach an und dann entdecken Sie vielleicht immer noch was Neues.
Ja, es ist halt in seiner Gänze auch einfach herrlich Kölsch beglaubt. Es ist viel mehr noch als sonst eine schöne Mischung aus Kunst und Kitsch, aus Gefühl und Gedanken. Da auf irgendwas einzeln hinzuweisen, das ist ja immer die Melange des Gesamteindrucks, eben dieses beseelte Wimmelbild, was den Zug ausmacht. Es wäre jetzt auch völlig verfehlt, auf irgendwas Besonderes hinzuweisen. Es gibt jetzt auch keine zentrale Botschaft, die außer der vielleicht, dass es irgendwie weitergeht und wir den Rissbart hinter uns haben, der solche. Aber als künstlerisches Erlebnis ist das ein, würde ich sagen, ein visuelles gesamte Kunstwerk.
Ja.
Nun habt ihr vorhin sinngemäß gesagt, den schönsten Wagen wollt ihr gar nicht nennen, weil die schönsten sind doch immer eher die so in der Zukunft, die noch kommen vielleicht. Deswegen lasst uns doch zum Schluss vielleicht noch einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft werfen und vielleicht könnt ihr mal verraten, was eure Ideen sind, welche ihr so noch im Hinterkopf habt, auch vielleicht für die Zeit, wo die Pandemie dann tatsächlich endlich vorbei ist und wir hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder Straßenkarneval feiern können.
Also das Problem bei Satire ist natürlich, dass sich Humor immer noch aus Unglück speist. Ja? Also es gibt kein Humor über glückliche Paare oder friedlich gerade Kühe oder über funktionierende Fußballvereine. Satire ist schon immer irgendwo ex negativo und macht es einem leichter, dieses ganze Elend zu ertragen. Satire ist ja so eine Art Wohlfühlventil, so eine Art Homöopathie des Geistes, wo man im Grunde durch die Umkehrung des Elends auf eine humoristische Ebene das Ganze auch leichter ertragen kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, was meine persönliche Haltung zu der Seuche angeht, klar, wir haben jetzt mehrere Impfstoffe und Nieler Jung hat es ja mitentwickelt. Der Hugo Schein ist natürlich auch schön, so ein Girlchen, wenn wir hier unseren lokalpatriotischen Fans mal wieder raushängen lassen. Und wir freuen uns natürlich rasend, obwohl das jetzt eine lustige Erfahrung war, auf dem nächsten Zug, wo man es wieder richtig krachen lassen kann. Vor allem ist natürlich auch schön, am Rosenmontag auf der Tribüne zu stehen und sich sukzessive da mal richtig einzuverlöten. Das macht ja auch mal Spaß. Und das Ganze auf sich sorgen zu lassen und das fällt diesmal flach, also vom Fernseher zu stehen und sich zu betrinken, das ist irgendwie ein würdeloses Bild.
Ja.
Und insofern gehe ich doch mal schwer davon aus, dass wir das nächstes Jahr überwunden haben und wieder fröhlich schunkeln und geistreich und in einer Melange aus Intellekt und kölschem Wahnsinn uns des Zuges erfreuen können.
Ja, absolut. Also ich freue mich auch schon wieder auf Vollkontakt schunkeln.
Genau.
Und wenn wir dann quasi unsere Wagen wieder so planen können, dass wir uns auf bestimmte Dinge verlassen können, nämlich dass eine Wahnsinnsstimmung am Zug nicht sein wird, dass da Menschenmassen sind, die sich endlich mal wieder, und ich glaube, wenn es wieder so gehen kann wie in den Jahren zuvor, dann wird das, glaube ich, ein Fest sein, was die Stadt so in dieser Form wahrscheinlich noch nicht erlebt hat. Ich glaube, das wird mittelalterliche Strukturen nach besiegende Pest annehmen. Ich glaube, dieser Orgiencharakter fällt ein bisschen zurück, aber sonst kann man sagen, ich freue mich, nach dem Zug ist vor dem Zug.
Okay.
Dito.
So können wir doch schön schließen und wir freuen uns alle wahnsinnig auf diesen und natürlich dann auch den nächsten Zug ohne die Corona-Pandemie oder nur noch im Hinterkopf vielleicht. Und ja, vielen Dank für euren Einblick in eure Arbeit und ja, vielen Dank Martin, vielen Dank Thomas.
Ja, vielen Dank Alex, war uns eine große Freude. Immer gerne bereit, weiter in die Welt zu schreien.
Ja. Ja, und wir wünschen viel Freude beim Betrachten dieses besonderen und hoffentlich einmaligen Zuges.